Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der ganz bestimmt schon die ganze Wohnung in Schwarz-Rot-Gold geschmückt hat. Moin Ben.
Moin Tim, ich grüße dich. Und ja, der Länderspielbetrieb begeistert mich nicht so sehr wie der Vereinsfußball. Wenn ich mein Zimmer schmücken würde, wäre es wahrscheinlich schwarz-weiß-blau.
Ja, das ist die richtige Antwort. Aber dennoch die Frage, auch wenn es dich nicht ganz begeistert, hast du Bock auf die WM? Heute geht es ja für uns los.
Ja, ich bin schon gespannt. Deutschland ist ja am Sonntag zum ersten Mal dran. Heute das Eröffnungsspiel ist vielleicht nicht der Fußballklassiker zwischen Mexiko und Südafrika. Aber klar, die WM steht unter so gewissen Vorzeichen, die man gut finden kann oder auch nicht. Das beurteilen wir an dieser Stelle nicht. Aber auf dem Papier kommen die besten Fußballer der Welt zusammen, spielen ein Turnier gegeneinander. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Turnier entwickelt und ob die Favoriten, die so gehandelt werden, ob die ihrer Rolle gerecht werden können. Vielleicht mal eine spontane Rückfrage. Wer glaubst du, wer macht's? Wer wird Weltmeister?
Boah, da überlege ich schon seit Tagen, weil ich ja auch unter anderem mehreren Kicktipp-Runden drin bin und da muss man besagte Frage ja auch beantworten. Und ich bin bis jetzt in jeder Kicktipp-Runde am Ende mit meinem Gefühlstipp gegangen und das ist für mich Spanien.
Ja, ich
glaube. Was sagst du?
Ich glaube, ich würde auf die Engländer tippen.
Oh, das würde ich überhaupt nicht wollen. Also ja, ich sehe es, aber ich würde das nicht wollen. Das ist wie Werder Bremen kommt in den Europapokal für mich persönlich.
Ja, ich meine, HSV ist auch irgendwann aufgestiegen, also irgendwann bricht der Bann ja auf.
Ja, fair. Irgendwann bricht jeder Bann. Ich habe auch mal, ein Arbeitskollege von mir meinte mal, dass England keine Titel gewinnt, ist wie wenn du ein Rezept entwickelst, was alle geil finden und alle gerne essen, aber du selber kannst es einfach nicht kochen. Das ist so England. Und deswegen, ich sehe es schon irgendwo, aber es gibt einfach so viele, und das muss ich ehrlich sagen, unangenehme England-Fans da draußen, dass ich denen einfach gönne, dass sie niemals einen Titel gewinnen. Muss ich schon ehrlich sagen. Also das hat in der Masse weder Frankreich noch Spanien noch Argentinien noch wer sonst. Vielleicht Portugal kann man vielleicht noch zum Hauptfavoritenkreis dazu zählen. Keiner von denen hat so nervige Fans wie die Engländer, würde ich mal sagen.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also als Individuen sind da, glaube ich, schon auch viele Leute dabei, die echt okay sind. Aber klar, es gibt so Nationen, wenn die sozusagen in der Gruppe zusammenkommen, dann entwickeln sich da so gewisse Dynamiken. Und das ist bestimmt, ja, bei den Engländern, wenn sie Fußball gucken, ja, die sind wahrscheinlich eher vorne dabei, da gebe ich dir schon recht.
Ja, gut, dann schauen wir mal ein bisschen auf die WM ganz kurz. Wir haben überlegt, ob wir hier was zu machen. Letztendlich haben wir uns jetzt entschieden, dass wir nicht jede Woche auf die HSV-Spieler bei der WM gucken werden, sondern jetzt einmal am Anfang und einmal am Ende, so wie wir es auch normalerweise bei den Länderspielpausen machen. Da führe ich uns kurz einmal durch, uns alle als kleiner Service. Der HSV hat die lange Version, wenn es euch interessiert, auch auf der Homepage. Da könnt ihr noch ein paar Sidefacts dazu lesen. Aber für dich, Ben, und für die Leute da draußen, wer ist denn dabei? Als aktive Spieler ist es Miro Muheim für die Schweiz. Trifft in der Gruppe B, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf Kanada, Bosnien und Katar, also auf richtige Fußballmächte. Da sind wir mal gespannt, ob Miro viel spielen wird und wie er spielen wird. Wahrscheinlich nicht so viel spielen wird Sander Tangvik, wenn alles normal läuft, weil der nicht die Nummer 1 ist im norwegischen Tor. Ist aber immerhin bei der WM dabei und das hat ihn schon sehr gefreut, hat man ja auch gelesen in den Interviews. Ist in einer schweren Gruppe mit Frankreich, Senegal und ja gut, Irak kann man ein bisschen ausklammern, aber gerade Frankreich und Senegal wird schwer, aber auch die Norweger haben ja einen gewissen Geheimfavoritenstatus und wir beide zählen ihn einfach ganz frech hier einfach noch bis nach der Weltmeisterschaft hier mit rein. Luka Vucevic fährt für Kroatien als dritter aktiver Spieler des HSV, Stand heute, zur Weltmeisterschaft und spielt mit Kroatien gegen die Engländer, gegen deinen Titelfavoriten, gegen Ghana und gegen Panama. Also eigentlich bis auf England eine sehr machbare Gruppe, würde ich sagen, auf dem Papier für die Kroaten. Schauen wir mal, was alle drei da so machen können. Aber der HSV ist ja ein großer Verein und bei uns haben ja schon einige Spieler gespielt, die irgendwann ein gewisses Weltniveau erreicht haben. Deswegen wollten wir das hier auch einmal einräumen. Und zwar schauen wir jetzt erstmal kurz auf ehemalige Spieler, die noch aktiv spielen, also ehemalige HSV-Spieler, die noch aktiv spielen. Erster Name, wahrscheinlich in Deutschland von allen, die ich jetzt nenne, der prominenteste, Jonathan Tah, spielt mittlerweile bei den Bayern, ist Abwehrchef beim DFB, hat seine ersten Schritte im Profifußball aber bei unseren Hamburgern gemacht, das darf man nicht vergessen. Dann Amadou Onana, spielt für Belgien, war eine Zeit lang beim HSV. Auch das ist so crazy, finde ich für mich, dass der mal in der zweiten Liga bei uns gespielt hat, oder?
Ja, und auch wie sich das so entwickelt hat mit den ganzen Geldern, die dann auch noch zum HSV geflossen sind. Immer auf die Weiterverkaufsklausel achten.
Ja, absolut. Dann jemand, der positiv aufgefallen ist diese Saison, aber wegen einer Fairness-Geste, Michael Gregoritsch, mit seiner Geste beim FC Augsburg gegen den HSV, spielt für Österreich. Ein Name, der vielleicht ein bisschen verbrannt ist in Hamburg, aber man muss ihn natürlich trotzdem nennen, Hakan Çalhanoğlu. Ist für die Türken dabei. Auch der hat erste große Schritte in der Bundesliga beim HSV gemacht. Dann hatten wir, glaube ich, vor ein, zwei Folgen schon mal drüber gesprochen, dass wir überrascht waren, dass der immer noch spielt. Aber Douglas Santos, Linksverteidiger, ist für Brasilien dabei. Jemand, wo wir wissen, dass er noch spielt, den wir, glaube ich, alle auch noch mal für eine Saison beim HSV nehmen werden würden. Aber ich fürchte, es wird leider nicht mehr passieren. Heung-min Son ist für Südkorea dabei. Genauso wie Hee-chan Wang, der ja auch mal beim HSV war in der Endzeit der Bundesliga. Also crazy, was da teilweise auch für Spieler bei uns waren, wenn man so drauf guckt aufs Tableau. Und ein Name, der bis letztes Jahr noch wichtig war im Volkspark, Dennis Hatzikadunic. Und für den der HSV deswegen auch noch Geld bekommt, weil er letztes Jahr noch beim HSV war, wegen der Abstellprämie, ist für Bosnien dabei. Natürlich könnte man noch Ermedin Demirovic hier nennen, aber den haben wir jetzt rausgelassen, weil der kein Profispiel für den HSV gemacht hat. Und dann müssen wir natürlich einfach der Nostalgie wegen auch noch kurz auf ehemalige Spieler, die auch nicht mehr spielen, gucken, die als Trainer, Co-Trainer, Funktionär, whatever dabei sind. Und diese Liste, Band, wirklich so, als ich die gemacht habe, ich bin ja nun mal ein Kind der mittleren 2000er, was den HSV betrifft mit meiner Startzeit, da ist mir schon ganz schön einer abgegangen, sage ich offen und ehrlich. Ivica Olic, Co-Trainer bei Kroatien. Guy Demel, Co-Trainer bei der Elfenbeinküste. Sergej Barbares, den habe ich nicht mehr aktiv wirklich mitbekommen, ich persönlich, aber natürlich unstreitbare Vereinslegende. Bei Bosnien sogar Cheftrainer. Und einer meiner Kollegen war zufällig am Frankfurter Flughafen, als die Bosnier, die sind übrigens von da geflogen sind, und schickt mir ein Foto, wie er gefühlt Schulter an Schulter mit Sergej Barbares sitzt in einem Restaurant. Da war ich sehr neidisch. Und Ruud van Nistelrooy und Nigel de Jong sind bei der Delegation der Niederlande in unterschiedlichen Funktionen auch noch dabei. Was glaubst du von allen den Namen, den man jetzt hier aufgezählt hat, wer könnte da so die erfolgreichste WM spielen?
Also von den Spielern jetzt oder von den Funktionären?
Nee, von den Spielern schon. Funktionäre würde ich jetzt mal ausblenden an der Stelle.
Ja, ich finde es schwierig. Also ich würde es mir natürlich für Jonathan Tah auch wünschen, dass das alles erfolgreich läuft. Wir haben jetzt die deutsche Nationalmannschaft bei unserem Favoriten ja auch gar nicht genannt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Und ansonsten, ja, ist finde ich ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, dass keine dieser Mannschaften so richtig zum engeren Favoritenkreis gehört. Und ja, wenn ich so auf die Funktionäre blicke, die Niederlande stehen für mich auch so ein bisschen außerhalb des Favoritenkreises. Die haben häufig auch gute Truppen dabei und ja, vielleicht können Van Nistelrooy und de Jong auch mit ihrer Erfahrung, die sie unter anderem im HSV gesammelt haben, der Mannschaft da auch noch den ein oder anderen Impact geben. Vielleicht sind die Niederlande so eine Art Geheimfavorit für mich.
Niederlande, gute Wahl. Wenn man jetzt rein auf die aktiven Spieler guckt, würde ich sagen, für mich persönlich läuft es bei den ehemaligen nicht HSV, also die nicht mehr beim HSV spielen, zwischen Gregoritsch und Çalhanoğlu. Ich glaube, eine der beiden Mannschaften hat eine gute Chance, vom Turnierbaum her ins Viertelfinale zu kommen, als ich es mal letztens durchgetippt habe. Und das wäre natürlich dann wahrscheinlich das Erfolgreichste, wenn Kroatien nicht gerade ins Halbfinale kommt mit Luka Vucevic.
Die Türken haben, glaube ich, auch eine relativ leichte Gruppe, ne?
Mhm. Ja, mit USA, Paraguay und, wer ist der Dritte?
Ich bin mir auch nicht sicher.
Ich überlege gerade, wer der Dritte ist. USA, Paraguay, Türkei und Australien. Ja gut, da spielen zwei St. Pauli-Spieler, so dass damit ist alles gesagt, ne? Gut, machen wir die WM an der Stelle zu. Wir wünschen allen viel Spaß beim WM-Gucken. Wir werden während der WM auch noch ein paar Folgen machen, aber werden nicht so wirklich über die WM sprechen, das kann man schon sagen. Dann, ich war ja am Wochenende bei dir. Wir haben ja auch ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt für den Podcast. Das aber erst zu gegebener Zeit. Da werden wir das verkünden. Müsst ihr noch ein bisschen gespannt sein. Aber wir haben zusammen die Pokalauslosung geguckt. Und da müssen wir kurz drüber sprechen, Ben, natürlich. Es liegt auf der Hand, dass wir über das Thema kurz sprechen müssen. Fast schon leider, ehrlicherweise. Weil das Los, haben wir beide gesagt, kann ich glaube ich schon mal spoilern, ist jetzt nicht so cool, ehrlicherweise. Denn der HSV fährt nach Verl, nach Nordrhein-Westfalen, genauer nach Ostwestfalen, trifft dort auf den Drittligisten SC Verl, die letztes Jahr, glaube ich, Vierter oder Fünfter geworden sind in der dritten Liga, auf jeden Fall relativ weit oben waren. In der ersten Pokalrunde, die wird vom 21.8. bis 24.8. gespielt, ist noch nicht genau terminiert. Es gibt so ein paar Gerüchte, dass es auf den Samstag um 15.30 Uhr rauslaufen kann. Die konnten wir aber noch nicht bestätigen, deswegen nehmt das, genießt das jetzt bitte mit Vorsicht. Gespielt wird im Stadion der Verler in der Sportclub Arena. Das ist ein Stadion, das passt fast gerade mal knapp 5.000 Zuschauer. Also das wird eine sehr kuschelige Atmosphäre, kann man sagen. Ich habe gerade nach dem richtigen Wort gesucht. Und davon sollen aber knapp 1.000 Plätze immerhin an den HSV gehen, also gar nicht so wenig im Verhältnis. Das ist ein Fünftel des Stadions. Das ist schon zumindest in der Relation gesehen gar nicht so schlecht. Aber Bent, jetzt muss ich dich kurz fragen, welche Note gibst du diesem los?
Ja, eine 4-, also kann man auch schon fast eine 5 geben. Es ist kein Verein, der die Massen begeistert. Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist kein Traditionsverein in dem Sinne. Ich will da jetzt den Verlern nicht auf den Schlips treten. Vielleicht ist der Verein auch deutlich älter, als ich glaube. Aber wenn man jetzt so an die klassischen Traditionsvereine denkt, ist der SC Verl eben nicht dabei. Und auf der anderen Seite ist das aber auch so ein Los, bei dem ich die Stolpergefahr für den HSV irgendwie doch unangenehm hoch einschätze, auch wenn man sich so die vergangenen Pokalauftritte des HSV angeguckt hat. Verl ist ein Drittligist, hast du gesagt, auch ein Drittligist, der eher oben mitgespielt hat. Und der ist dem HSV dann auch gerade auf diesem heimischen Platz, der, glaube ich, auch ein bisschen spezieller ist. Es ist eben kein Dorfplatz in dem Sinne, sondern es ist schon auch ein richtiges Stadion, eben halt nur sehr klein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass für den HSV da eher unangenehm werden wird. Und Das ist natürlich auch keine Verlegung des Spielortes nach Hamburg gegeben hat. Das spricht auch dafür, dass Verl dann auch seinen Heimvorteil dort nutzen möchte.
Ja, also ich glaube, man muss schon ehrlich sagen, das ist hier eher ein Viertligastadion als ein Drittligastadion. Vielleicht auch ein bisschen der Größe des SC Verls geschuldet. Und ich war auch bei einer 4-, habe ich hier genauso stehen. Also das ist halt so ein Los, das ist nicht sexy vom Gegner, das ist nicht sexy vom Stadion oder vom Ort. 5 wäre es eigentlich nur gewesen, wenn das wirklich irgend so ein Sechstligist oder so gewesen wäre, weil ich habe lieber ein cooles Los als eins, wo ich weiß, das musst du eigentlich in der Regel 6-0 gewinnen. Und bei so einem Spiel, wo man sagt, das musst du in der Regel so hoch gewinnen, haben wir ja letztes Jahr bei Pirmasens gesehen, wie das schiefgehen kann und wie das dann auch echt eine Saisonphase prägen kann. Aber letztendlich muss ich sagen, das ist halt auch so ein Los, wo du echt Gefahr läufst, sportlich da auf die Klappe zu fliegen. Und dann das ausgerechnet in Verl zu tun, ist jetzt nicht so cool, gebe ich zu.
Und es soll ja auch Diskussionen gegeben haben, ob man das verlegt. Mhm. Und dann wäre es, finde ich, eine ganz andere Nummer gewesen. Aber wie gesagt, ich finde es auch aus Verler Sicht total nachvollziehbar, dass die das nicht machen wollen.
Ja, also es gab ja auch Gespräche über, glaube ich, Bielefeld und Paderborn, was ja auch naheliegende Stadien sind. Aber auch da, ich glaube, es ist einfach cool als Club, wenn der HSV kommt, den in deinem Stadion zu empfangen. Und ich glaube, wie viel sind bei Pirmasens letztes Jahr reingegangen? Dürften ja auch nur um die 10.000 gewesen sein, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich auch noch an diesen Gästeblock, der da hinter dem Tor war. Und das sah, finde ich, schon relativ ordentlich aus. Also ja. Jetzt haben wir 5.000 im gesamten Stadion. Ich meine, der HSV bringt zu regulären Bundesligaspielen ja schon mehr Gästefans mit als 5.000.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade mal geguckt, nochmal die Erinnerung an die Virginia Avenue hochholen.
Genau.
Mach gerade Live-Recherche, Sekunde. 10.000 Plätze, 9.999. So. Ja, okay, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Verl ein halb so großes Stadion hat wie der FK Pirmasens, ne?
Ich glaube, dass das gerade drittligatauglich ist. Ne? Ist da nicht irgendwie so die Grenze 5.001 Zuschauer, muss, glaube ich, ein Drittligastadion haben. Dann gesagt,
genau.
Ein Stadion, in das 5.001 Leute reinpassen und dann dürfen wir da auch dritte Liga spielen.
Ja, daran scheitert es ja unter anderem beim TSV Havelse, ne? Dass sie nicht 5.000 erreichen, dass sie nicht in ihrem eigenen Stadion spielen können. Was für die dritte Liga vielleicht, ohne es böse zu meinen, ganz gut ist, dass Havelse nicht in ihrer Arena spielen darf. Naja gut, halten wir fest, das ist ein sportlich offiziell eigentlich machbares Los auf dem Papier, aber mit hoher Stolpergefahr. Das ist kein Los, was dich danach euphorisiert. Eher die Gefahr, dass es dich demoralisiert wieder. Und das ist auch kein geiler Ground und keine geile Auswärtsfahrt. Also ich glaube, in sämtlichen Bereichen ist die 4- da wirklich verdient.
Am besten unaufgeregt gewinnen und dann auf ein besseres Los in der zweiten Runde. Ich hoffe, dass mir diese Aussage nicht auf die Füße fällt.
Ja, wir holen sie raus, wenn die zweite Runde feststeht. Gut, und dann kommen wir zum Hauptpiece der Folge. Und zwar wollen wir mal den aktuellen Kader, ich sag bewusst aktuellen Kader, das heißt so Leute wie Vuškovic, Vieira, Vuškovic vielleicht noch ein bisschen unrealistisch, aber gerade Fabio Vieira hoffen wir ja alle, wir beide auf jeden Fall, das haben wir oft genug verbrieft, aber auch viele Fans da draußen, dass er noch zurückkommt. Aber wir gehen mal mit dem Kaderstand heute, wenn der HSV jetzt in die Saison starten würde. Und was wollen wir machen? Wir wollen das einranken in eine Tierlist. Also für die das nicht kennen, die mit diesem neu modernen Begriff nichts anfangen können. Wir haben jetzt verschiedene Kategorien, in die wir das einsortieren, von der besten Kategorie bis zur schlechtesten, wo wir die Spieler einsortieren und so ein bisschen damit unsere Meinung kundtun, wie wir die Spieler im Kader sehen, wie wir ihre Rolle sehen, ob wir sie vielleicht nicht sogar lieber wegshoppen würden. Wir haben uns auf 4 Tiers verständigt. Das schlechteste Tier ist maximal zweitklassig, weil wir schon fanden, dass es einige Spieler gab, die bewiesen haben, dass sie nicht aktuell oder vielleicht auch niemals das Bundesliga-Niveau haben. Dann ist es Kaderbreite, also Spieler, die zwar gut zu haben sind im Kader, aber die im besten Fall auch ehrlich gesagt nicht spielen müssen. Rotation, Spieler, die mal spielen, mal nicht, aber eher ein Bankspieler sind. Erstklassig, für Spieler, die in unseren Augen ihre Erstklassigkeit in der letzten Saison auf jeden Fall unter Beweis gestellt haben. Und für die Spieler, die uns ganz besonders überzeugt haben und wo wir gar keine Bedenken haben, haben wir noch Merlins Mann ins Leben gerufen. Hat Bent die Idee gehabt, da muss ich die Credits jetzt mal loswerden.
Merlins Orden, dachte ich zuerst.
Aber. Merlins Orden, ja, okay. Naja, man muss natürlich sagen, wenn Merlin Polzin diese Tierlist macht, wäre in der Kategorie wahrscheinlich William Mickelbronxis und Rensford Königsdörfer gelandet. Das würden sie bei uns nicht tun. Sie sind aber gar nicht mehr dabei, weil sie den HSV ja beide schon verlassen haben, beziehungsweise verlassen werden offiziell. Gut, ich würde sagen, dann fangen wir an, vorne im Tor. Bent, ich würde sagen, bei Tor können wir ruhig alle drei uns auf einmal packen. Heuer Fernandes, Sander Tangweg und Hannes Herrmann. Wo hast du die drei?
Ja, also Ferro habe ich tatsächlich direkt bei Merlins Mann.
Ja, ich auch. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da gibt es keine Diskrepanz. Das ist einer unserer besten Spieler.
Tangweg habe ich bei Rotation.
Habe ich auch. Ich hatte überlegt, ihn in erstklassig zu packen, weil das Spiel in Leverkusen war schon ziemlich erstklassig. Und dachte mir aber dann, naja, das fällt mir jetzt vielleicht in einem halben Jahr auf die Füße. Deswegen, ich glaube, um dem Jungen auch vielleicht nicht so viel Druck machen zu wollen, ist Rotation, glaube ich, eine gute Einordnung gerade.
Ja, aber ich habe genau dieselbe Überlegung gehabt. Anhand dessen, was wir von ihm gesehen haben, hätte man erstklassig auch vertreten können. Aber ein Spiel, ne, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich gespannt. Hannes Herrmann?
Ja, ich finde es schwierig. Ich nehme es mal Kaderbreite. Weil ich auch einfach von ihm zu wenig gesehen habe, um sagen zu können, ob der vielleicht doch auch in der zweiten Liga oder in der ersten Liga bestehen könnte. Ich weiß es nicht genau. Letztendlich ist es ein unauffälliger Spieler, der, glaube ich, auch seine Rolle angenommen hat und der mit dem Torwartteam sicherlich dann auch gut arbeitet. Er ist ja auch kontinuierlich dabei. Deswegen würde ich sagen, Kaderbreite kann man schon vertreten.
Ja, absolut. Ich finde, als Nummer 3, Stand heute, ist das eine gute Nummer 3. Der ist jung, der ist entwicklungsfähig, der ist in der Lage, auch als Nummer 2 einzuspringen. Man hofft es nur einfach natürlich nicht, weil das bedeuten würde, dass sich wahrscheinlich Ferro verletzt hätte oder Sander Tangweg, aber beides will man nicht eigentlich. Ich glaube aber, das Beste, ich glaube, darauf können wir uns auch einigen, das Tier gibt es jetzt natürlich nicht, aber verleihen in die dritte Liga oder in die zweite Liga wäre natürlich schon das Beste für Herrmann, dass der jetzt langsam mal auf Herren-Profi-Niveau ins Spielen kommt.
Ja, so ein Comfort-Zone-Tier wäre nicht schlecht. Ich glaube, da könnte er rein.
Absolut. Denken wir uns. So, ich würde sagen, in der Innenverteidigung gehen wir es nach und nach los durch, weil da haben wir ein paar mehr Spieler. Und der erste Spieler, weil es auch gleich der spannendste ist, ist Mario Vuškovic, Bent. Wo landet für dich Mario Vuškovic?
Ja, es treffen natürlich so ein bisschen Wunsch und Realität aufeinander und auch so Erwartungen und was kann man von jemandem erwarten und was hat man vielleicht auch schon mal von Mario Vuškovic gesehen. Also was haben wir von ihm gesehen? Wir haben gesehen, dass er in der zweiten Liga ein richtig guter Spieler war. In der zweiten Liga sicherlich einer der besten Innenverteidiger. So, wir haben gesehen, dass er dann aber auch lange weg war und dass... lässt mich so ein bisschen zweifeln. Ich würde ihn potenziell bei erstklassig einsortieren schon. Aber ich glaube, dass er in dieser Saison vielleicht eher in das Tier Rotation kommt, auch weil du es wahrscheinlich anderen Spielern, die die Saison beginnen, die Saison auch als Stammspieler beginnen, wahrscheinlich auch nicht sofort verkaufen kannst, so jetzt ist der nach 4 Jahren wieder da und jetzt spielt er auch sofort. Ich packe ihn jetzt trotzdem bei erstklassig rein, weil ich glaube, dass er das Potenzial auch hat und dass er für mich da auch hingehört und dass er sogar das Potenzial hat, in das Tier Merlins Mann zu kommen.
Ja, absolut.
Aber ich sage jetzt mal erstklassig.
Ja, okay, da gehen wir ein bisschen auseinander. Ich kann deine Begründung total nachvollziehen, finde die total schlüssig, aber ich sage dir gleich, warum ich ihn deutlich tiefer habe. Man kann natürlich sagen, in der zweiten Liga wäre er Waltersmann gewesen, ne? Also das war wirklich... Tim Walter war so an Mario Vuškovic besessen, dass er versucht hat, das Spielsystem einfach trotzdem weiterzuspielen, selbst als Mario Vuškovic gesperrt war. Aber ich habe ihn auch erst in erstklassig habe ich ihn noch nicht gepackt, weil er hat noch kein Spiel erste Liga gespielt für mich. Ich sehe, warum du sagst, er kann da hinkommen. Ich will ihn halt gerne erstmal erste Liga spielen sehen. Dass er das Potenzial hatte, zumindest in dem Moment, bevor die Sperre kam, außer Frage. Also das war ja ein Spieler, wo wir gesagt haben, okay, nächstes Jahr spielt er irgendwo in der ersten Liga. Egal, ob in Deutschland oder im Ausland. Dann hatte ich ihn in Rotation. Dann habe ich verglichen, wen ich da sonst so in Rotation hatte und dachte mir, okay, die haben halt alle 4 Jahre gespielt, ne? Ohne das jetzt böse zu meinen. Und deswegen würde ich sagen, Stand heute, 11.06.18.29 Uhr, ist Mario Vuškovic für mich erstmal Kaderbreiter und das finde ich auch nicht schlimm, dass er damit erstmal anfängt. Und ich kann mir vorstellen, dass der HSV erstmal auch so plant, dass das erstmal nur ein Breitenspieler ist und dass er dann peu à peu vielleicht klettert in dem Ranking. Wer weiß, vielleicht machen wir dieses Ranking ja nochmal im Winter. In der Winterpause und vielleicht ranke ich ihn dann schon ganz anders ein, ne? Aber erstmal ist es für mich jetzt am Start, für mich persönlich in meiner Liste, ist das ein kaderbreiter Spieler.
Ja, also ich habe auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass er sofort Stammspieler sein wird. Man kann ihn auch einsortieren. Vielleicht sind diese Kategorien noch so ein bisschen unpassend für ihn. Das kann man vielleicht auch sagen. Es ist so schwer, ihn so richtig einzuordnen, weil du kannst nicht sagen, das ist ein Neuzugang, den du ja auch dann irgendwie vorher schon mal gesehen haben könntest. Er hat einfach 4 Jahre nicht gespielt. Das ist eine Situation, die du, glaube ich, sonst bei kaum anderen Spieler hast.
Er ist im Endeffekt, bräuchtest für ihn eigentlich das Wundertütentier, ne?
Ja, ja.
Also er ist wirklich eine Wundertüte, weil das kann... Alles, was man aus seinem Umfeld hört, natürlich hört man das aus seinem Umfeld, ist, das ist der beste Vuškovic seit Jahren. Und natürlich hoffen wir alle, dass das stimmt. Und ich glaube, man kann auch den Case machen, zumindest Reflexe auf dem Spielfeld, Umgang mit einem Fußball und so. Der wird ja jetzt die 4 Jahre nicht gegen den Ball getreten haben. So, das verlernst du nicht. Aber gerade dieses in der Mannschaft, dieses taktische, da musst du dich auf jeden Fall erstmal wieder einfinden. Und ich finde, das hat man ja auch schon bei Profis gesehen, die dieses Jahr neu zu uns kamen, die vorher Fußball gespielt haben professionell, dass sie aber in das taktische Gerüst, was wir spielen, einfach sich erstmal einfinden mussten und teilweise auch die ganze Saison gestruggelt haben, sich da einzufinden. Also ist das so, glaube ich, der Knackpunkt. Wie gut, schnell kriegt er das wieder auf die Palette, weil die Körperlichkeit, Kopfballspiel, Ballbesitz, mit dem Ball am Fuß, sein Abschluss, das wird er nicht verlernt haben. Also da würde ich wirklich eisern sagen, das kann der alles noch. Die Frage ist, wie gut kann der taktisch noch Fußball spielen, nach 4 Jahren nicht Fußball spielen? Das ist halt, finde ich, die entscheidende Frage. Und du bist da, Stand heute, deutlich optimistischer als ich und das ist völlig okay und das hoffen wir alle. Ich bin halt ein bisschen, in dem Fall ein bisschen zurückhaltender. Wer weiß, wie die Tierliste sich noch entwickelt. Wir werden bestimmt auch noch andere haben. Und damit kommen wir vielleicht zur nächsten streitbaren Person. Jordan Turunariga Band.
Ich glaube, dass wir da genau gleich sind. Ich habe ihn bei erstklassig.
Ich auch. Gut, dann kommen wir zur nächsten Person. Vielleicht gehen wir da auseinander, aber ich glaube es fast nicht. Daniel Elfadli.
Ja, ich habe ihn jetzt mit viel Goodwill noch bei Rotation eingeordnet.
Krass. Ich habe ihn bei maximal zweitklassig.
Okay, dann wollen wir darüber sprechen.
Ja, okay. Also ich finde, Daniel Elfadli hat mir nichts gegeben in der gesamten Saison, das mir zeigt, dass der Bundesliga-Niveau hat. Ohne das Böse zu meinen. Menschlich finde ich Daniel Elfadli total super. Das war in der Zweitliga-Aufstiegssaison. Ich habe ein Trikot von dem hier hinter mir hängen. Das war einer meiner liebsten Spieler. Aber jede zweite Aktion in der Bundesliga war richtig schlecht. Und war auch vor allem richtig schlecht, weil ich das Gefühl hatte, er kommt mit dem Tempo nicht zurecht.
Ja, das stimmt. Also die unglücklichen Aktionen haben wir auch hinlänglich im Podcast drüber gesprochen, das ist gekauft, das ist passiert und das ist ihm auch zu oft passiert in dieser Saison. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich auch an Spiele, in denen er den HSV trotzdem auch immer noch eine Stabilität gegeben hat. Und ich würde sagen, wenn man den für 20 Minuten irgendwie in einem Spiel reinhaut, wo du sagst, wir kloppen die Sachen nur noch raus und wir wollen dir irgendwas über die Zeit bringen, dann kannst du den als Rotationsspieler meiner Meinung nach auch immer noch bringen. Mhm. Es ist natürlich, ich glaube, für ihn ist diese Saison jetzt auch entscheidend. Wenn das nochmal so läuft, wie jetzt in der letzten Saison, dann muss man wahrscheinlich wirklich sagen, okay, Bundesliga, das ist es nicht. Aber ich würde sagen, vom Potenzial her, mit Blick auf die neue Saison, und die betrachten wir ja, müsste man ihm eigentlich die Chance nochmal geben, zu sagen, als Rotationsspieler kannst du es nochmal versuchen.
Ja, also ich habe nachher auch noch einen anderen Spieler in maximal zweiklassig, wo ich sage, das ist Stand heute für mich. Und ich sehe auch einen Weg, wie er da rauskommt. Ich sehe bei Daniel Elfadli einen Weg, aber ich mache mir einfach Sorgen bei Daniel Elfadli, dass das nicht reicht. Und das wäre schade, aber das ist dann halt einfach auch okay. Es gibt einfach Spieler, die sind gut für die zweite Liga, aber nicht gut für die erste Liga. Und Daniel Elfadli muss uns jetzt schon beweisen, dass er das nicht ist, finde ich. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal in zweitklassig. Rotation verstehe ich aber auch total. Also das ist, wir sehen jetzt hier nicht so, dass du ihn jetzt in erstklassig oder Merlins Mann hast. Das wäre aber auch noch schöner. Mir hat halt dieses Wolfsburg-Spiel unfassbar viel kaputt gemacht bei Daniel Elfadli, sage ich ehrlich, wie es ist. Das hat mir echt zu denken gegeben, dass er selbst gegen diese Gurkentruppe richtig schlecht aussah und zu Recht in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Dafür wiederum sah er gegen gerade sehr gute Mannschaften auf einmal sehr gut aus. Vielleicht ist es halt wirklich, wenn er rein verteidigen muss, tiefstehen, verteidigen, Bälle kloppen, wie du sagst. Ah, das Wolfsburg-Spiel hat bei mir so einen Schaden persönlich hinterlassen, das konnte ich nicht.
Ja, das war schwer zu ertragen, das stimmt.
Ja. Vielleicht haben wir jetzt einen Spieler, wo es sich ein bisschen dreht, wen in welchem Tier hat, war mit Omari Band.
Ja, auch hier mit Augen zudrücken, Kaderbreite.
Okay, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe ihn in Rotation. Ja. Ich fand ihn am Anfang der Saison richtig gut, dann kam die Verletzung, jetzt hat er keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen. Man kann einfach nur hoffen, dass es einfach daran liegt, dass er mit der Verletzung noch nach wie vor zu kämpfen hat. Aber Stand jetzt ist das halt kein Spieler, wo ich sage, der darf in der Bundesliga starten, oder wie siehst du das?
Nee, das sehe ich ganz genauso. Also für mich auch unbedingt kein Startelf-Kandidat, gerade das Ende der Saison. Ich fand, er hat die Mannschaft schlechter gemacht, was schon hart, aber muss man leider so sagen. Dafür hat er aber auch gute Spiele zum Saisonbeginn, deswegen gleicht sich das irgendwo auch, finde ich, dann aus. Trotzdem denke ich, dass andere Spieler da den Vorzug bekommen sollten. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es, du hast das Wolfsburg-Spiel angesprochen, da hatten wir, dass Omari reinkam. Und er hat es besser gemacht als Elfadli. Er hat dem Team auch eine gewisse Stabilität gegeben. Ich weiß nicht, warum das zum Ende der Saison dann bei ihm irgendwie nicht mehr so richtig lief. Und ja, auch bei ihm wird spannend sein zu sehen, wie die Saison dann für ihn beginnt.
Ja, ihm sind halt wirklich echt massiv die Körner ausgegangen auf den letzten Metern. Das kann man, glaube ich, schon so konstatieren. Nicht die Körner ausgegangen sind dem nächsten Spieler, bei dem wir auch immer noch die Daumen drücken, dass er doch noch zur WM mitfährt. Wo hast du Nicolas Capaldo und warum ist es Merlins Mann?
Ja, natürlich habe ich ihn da.
Ja.
Ich habe selten gesehen, dass ein Spieler in so kurzer Zeit auch zu so einer Identifikationsfigur eines Vereins geworden ist. Er ist der Kapitän und ich finde, er repräsentiert diese Rolle einfach auch sehr gut. Es gäbe auch andere, die das machen können, aber er ist, finde ich, eine sehr gute Wahl. Und ich habe das ja auch im Podcast schon häufig gesagt, ich bin Fan von Spielern, denen du ansiehst, dass die Bock haben, dass die sich richtig reinhauen. Ja. Und der grätscht auch in der 90. Minute noch um sein Leben. Und das ist ein Spieler, auf den der Coach zählen kann. Ne? Also das muss man
absolut
sagen. Und deswegen gehört er für mich da auch rein.
Ja, total. Ich habe ihn auch da. Ich finde, das ist einer der besten Spieler in unserem Kader mit Ferro. Und noch, ich habe noch drei andere in Merlins Mann. So viel kann ich spoilern. Ich bin gespannt, wie viel du noch hast. Ja, drei noch. Okay, vielleicht haben wir sogar dieselben. Ich bin gespannt. So, machen wir weiter mit einem Spieler, der 2 Profiminuten hat offiziell für den HSV. Ich glaube, nee, doch, er ist in Leverkusen auch noch reingekommen, aber 2 Heimspielminuten auf jeden Fall. Nanja. Wo hast du Nanja?
Ja, der müsste eigentlich in dieselbe Kategorie wie Hannes Herrmann.
Ja, habe ich ihn auch.
Also ich habe ihn jetzt bei Kaderbreite.
Ich auch. Und auch da würde ich sagen, wenn du das Gefühl hast, der lernt davon, wenn er jetzt mal so ab und zu mal so 10 Minuten kriegt, wenn sich's ergibt. Und sonst ist er im Training, dann behalt ihn im Kader. Sonst sehe ich auch da eine Laie durchaus als sinnvolle Möglichkeit, um ihm Spielzeit zu geben. Ein Name, der Teil des Kaders ist, der aber wahrscheinlich auf lange Sicht nicht mehr Teil des Kaders sein wird. Wir müssen ihn trotzdem hier einmal natürlich noch ranken, weil er ist aktuell Teil des Kaders. Abubakar Sumahoro Band.
Ja, geht für mich als erster Spieler dann in maximal zweitklassig.
Ja, geht für mich da als zweiter Spieler rein. Hat einfach nicht gereicht. Man erinnere sich an den Elfmeter in Kiel, man erinnere sich an das Spiel gegen Bremen. Und dann auch selbst bei Saint-Étienne in der zweiten französischen Liga keine Spielzeit gesehen. Und dann bist du einfach nicht Bundesliga-tauglich. Ohne das ist schade. Wir haben alle gehofft, als der vor 2 Jahren im Winter geholt wurde, dass sich diese 3 Millionen refinanzieren. Ich fürchte, jetzt kannst du froh sein, wenn du mindestens die Hälfte davon wieder rauskriegst als Ablösesumme. Damit haben wir die Innenverteidigung abgeschlossen. Gehen wir zur Außenverteidigung. Und da haben wir uns jetzt für 2 Spieler entschieden. Wir haben Noah Katterbach jetzt nicht mit drin, weil es da schon konkrete Abgangsgerüchte gibt. Aber 2 Spieler sind offiziell noch im Kader. Einmal links, einmal rechts. Ich würde sagen, wir fangen links an. Miro Muheim, WM-Fahrer. Wo hast du Miro Muheim?
Bei erstklassig.
Ja, ich habe ihn bei Merlinsmann. Dann haben wir einen unterschiedlich.
Okay.
Bei Merlinsmann. Bin ich gespannt. Ich finde, der ist einfach unersetzbar auf der linken Seite. Ist nicht fehlerfrei, ist nicht flawless, sagt man ja heutzutage. Aber ist einfach ein unfassbar wichtiger Spieler für den HSV. Und wenn der jetzt wirklich nach der WM vielleicht gehen sollte, da gibt es ja Gerüchte, dann würde das dem HSV schon sehr wehtun. Deswegen habe ich ihn bei Merlinsmann. Aber erstklassig, genauso nachvollziehbar. Wieso ist es für dich nicht Merlinsmann in dem Fall?
Ja, aus den Gründen, die du auch schon angesprochen hast, weil es, also ich finde, er ist für mich nicht da, wo Capaldo ist, was so den Spirit angeht vielleicht, ohne das jetzt auch von außen immer hundertprozentig beurteilen zu können. Nee, ist für mich auch vielleicht so ein bisschen Gefühlssache, warum ich ihn da nicht einsortiert habe. Aber nee, für mich gehören da andere Spieler rein. Ja. Was aber nicht heißen soll, dass er nicht natürlich auch in der ersten Liga ein Stammspieler des HSV ist. Ich hatte ihn ja auch als Unsung Hero in unserer Awardshow genannt.
Oh ja.
Ich bin ein Fan von Muheim, ne? Also das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Es ist gut, dass er HSV-Spieler ist und ich wünsche mir auch, dass er bleibt.
Ja, absolut. Der zweite Name, Bakary Yatta.
Ja, ich hatte kurz gezuckt, ob ich auch hier erstklassig nehme, aber ich habe ihn bei Rotation.
Ich auch. Ich finde, das ist für Yatta auch für die neue Saison eine gute Rolle.
Ja.
Dem einen starken rechten Schienenspieler, bitte Elias Baum, bitte, 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 bitte. Seitdem das Gerücht im Raum steht, ich glaube, alle HSV-Fans haben dieses Gerücht mitbekommen, bitte. Und ihn dann ab und zu mal reinzuwerfen, vielleicht auch gerade, wenn der andere Spieler auf der Schiene ein bisschen kaputt ist, um dann nochmal die letzte Minute mit seinem Tempo richtig was rauszuatzen. Ist Bakary Yatta immer noch sehr gut, finde ich, für den HSV. Und die Rolle ist top. Und der nimmt die auch an, das muss man ja auch mal sagen. Also ich finde, Bakary Yatta ist ein Musterprofi. Also wenn wir rein menschlich ranken, ist Bakary Yatta über Merlinsmann für mich, ehrlicherweise. Weil das ist menschlich so ein sauberer Kerl. Der steht so zum HSV, der nimmt das alles so an. Da kommen wenig Spieler sonst in diesem Kader ran für mich. Also ich glaube, der wird die Rolle Rotation auch total gut ausfüllen. Und es kann doch richtig wertvoll sein, so einen Kader zu haben. Gut, machen wir weiter. Gehen ins zentrale Mittelfeld. Und da ist der erste Name auf meiner Liste hier, Nicolai Remberg.
Den habe ich für Merlins Mann.
Ja, ich auch. Da, also, es gab eine gewisse Skepsis in diesem Podcast, ich sage jetzt nicht von wem, als er geholt wurde. Letztendlich muss man sagen, die hat sich absolut ins Nichts aufgelöst nach einer Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Gleiches
ich weiß auch gilt, nicht, wer skeptisch war.
Ja, ich auch nicht. Gleiches gilt für Albert Sambi-Lokonga, oder?
Ja, habe ich auch bei Merlinsmann.
Ja, ich auch. Bin ich gespannt. Ich glaube, ich ahne dann schon, wen du noch bei Merlinsmann hast, weil ich bin ja jetzt durch. Ich habe ja jetzt meine 5. Ich bin gespannt.
Ich habe niemanden mehr da.
Ah, du hast niemanden mehr?
Nee.
Dann habe ich mich irgendwie... Okay, alles klar. Gut, dann machen wir weiter mit unserem ersten... Mit einem unserer beiden, es kommen jetzt beide Neuzugänge bis jetzt. Unser erster Neuzugang, den wir hier in der Tierlist behandeln, Albert Goldenberg.
Den habe ich bei erstklassig.
Den habe ich auch bei erstklassig. Finde, um Merlinsmann zu gehen, hat er einfach, siehst du wahrscheinlich genauso, er hat zu wenig gespielt.
Ja, aber ich finde, er hat das Potenzial, auch in das Tier zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den nimmt es ja auch ab, dass er Bock auf den HSV hat.
Ja.
Und deswegen würde ich schon sagen, lass den mal länger Stammspieler spielen und verletzungsfrei bleiben, dann kann das, glaube ich, auch richtig gut werden.
Absolut. Und jetzt Kofi Amoako. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich habe ihn bei Kaderbreite, obwohl ich glaube, dass er als Rotationsspieler eingesetzt werden wird. Aber wir gehen da sozusagen auch von unseren persönlichen Einschätzungen aus.
Und, ja, total.
Das in der zweiten Liga war gut. Es wird sich zeigen, ob er das auch in der ersten Liga so fortsetzen kann. Ich würde mal sagen, Kaderbreite mit Potenzial zur Rotation, vielleicht würde ich ihn so, wenn man sich diese Tierlist vorstellt, so auf die Linie packen, auch wenn man das nicht darf, aber irgendwie ist ist irgendwo dazwischen.
Ja. Ich war ja ein bisschen euphorischer als du bei der Verpflichtung. Deswegen wundert es, glaube ich, auch nicht, dass ich ihn ein Tier höher habe. Ich habe ihn in Rotation. Ich glaube, das ist genau die Rolle. Wenn Nikolai Remberg ein braver Junge ist, blöd gesagt, und keine gelben Karten sich abholt und sich nicht verletzt, macht er sehr wenige Spiele. Aber dass wir wissen beide, dass Nikolai Remberg sich gelbe Karten abholen wird und auch mal gesperrt sein wird. Und dafür Kofi Amoako im Kader zu haben, total wertvoll, finde ich. Und wie viel höher es dann wird, liegt dann wieder auf dem Platz. Kommt zu den Flügeln. Das ist ein sehr schwieriges Tier, finde ich. Ja. Die vier Namen fand ich sehr schwer zu ranken. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, wo du die jetzt hast. Alexander Rössing Lelisit.
Ich habe ihn im Grunde, also ich habe ihn bei Rotation. Er hat, glaube ich, auch bis zu seiner Verletzung in der Bundesliga-Saison diese Rolle ausgefüllt. Und ich glaube, dass er das auch kann. Man hat gesehen, dass er hohe individuelle Qualität mitbringt, dass er auch ein sehr guter Dribbler ist, dass er das 1 gegen 1 sucht. Er hat sozusagen nicht die Physis, sich durchzusetzen. Das muss im Grunde nur ein Verteidiger von einer normalen Statur kommen und dann ist das sozusagen im Zweikampf für ihn auch schwierig, glaube ich, sich durchzusetzen. Kann man dran arbeiten, will ich nicht sagen. Jetzt ist er allerdings verletzt und ich denke, er wird auch zum Saisonstart vermutlich, also ich glaube nicht, dass er dann auch on point wieder da sein wird. Ich würde mir wünschen, dass er wieder als Rotationsspieler auftreten kann und habe ihn deswegen auch jetzt wieder in dem Tier.
Ja, ich glaube, das wäre auch die Rolle, die im Kader ihm ganz gut ist. So für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rein, selten Startelf. Ich glaube, da ist er einfach, wie du sagst, nicht fit genug. Eigentlich müsste man ihn mal zum Fitnesstrainer von Leon Goretzka schicken, dass er mal ein bisschen an Muskelmasse zunimmt. Das klingt jetzt natürlich alles sehr witzig, aber der ist körperlich einfach nicht in der Lage, Bundesliga zu spielen. Und dass er nicht jetzt irgendwie hier rausfällt in den Tiers, liegt halt daran, dass er technisch unfassbar versiert ist und dass er schnell ist. Also das sind die zwei Faktoren, die für ihn sprechen. Körperlich ist das kein Bundesliga-Niveau und das muss echt kommen. Und das hat man auch schon bei anderen Spielern gesehen und die haben es dann irgendwann bekommen. Aber das muss auf jeden Fall kommen und dann kann der auch, also wenn er das kriegt, kann der sehr schnell sehr hoch klettern in dieser Liste. Aber wie gesagt, diese Fähigkeiten müssen erstmal kommen. So, jetzt kommt der Name, wo ich am allermeisten in diesen vier Namen gespannt bin, wo du ihn hast. Und das ist Jean-Luc Dompé.
Ich habe ihn auch per Rotation.
Ja, ich auch. Interessant, ja.
Aus dem Grund, dass seine individuelle Qualität ja unbestritten ist. Das ist ja das Ärgerliche auch, finde ich, an seinem Saisonverlauf. Das ist ein Spieler, der dem HSV aus dem Nichts, wenn er eingewechselt wird, auch einen Impact geben kann. Ja. Und der auf seinem linken Flügel, genauso wie es in der zweiten Liga getan, auch für Alarm sorgen kann. Er hat es in der ersten Liga ja auch gemacht. Er hat auch ein paar Tore geschossen in der ersten Liga. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, es wird ein bisschen davon abhängen, wie er sich auch selbst sozusagen jetzt gibt, wie er vielleicht auch seine eigene Rolle beim HSV interpretiert. Und wenn er sagt, ich habe keinen Bock, Rotationsspieler zu sein, also für mehr sehe ich das nicht, muss ich ehrlich sagen.
Nee, also da gibt es ja auch gerade die Gerüchte, dass er mehr will und der HSV nicht und deswegen ein Verkauf möglich ist. Ich habe ihn auch bei Rotation. Ich finde, du merkst trotzdem, dass der halt in der zweiten Liga einer der besten fünf Spieler dieser Liga war und deswegen regelmäßig mit den Verteidigern machen konnte, was er wollte. Und dass in der Bundesliga die Individualqualität der Innenverteidiger einfach so viel höher ist, oder auch der Außenverteidiger, dass seine größte Stärke, nämlich das in diese Mitte ziehen, das Ausdribbeln im 1 gegen 1, dass er das ganz oft gar nicht kann. Gleichzeitig ist er aber auch der Spieler gewesen mit den meisten Expected Assists beim HSV in dieser Saison, hat einfach keinen Abnehmer genommen. Das heißt, es hätte auch sein können, wenn wir einen vernünftigen Mittelstürmer gehabt hätten, dass wir hier vom besten Vorlagengeber des HSV sprechen. Und dann wäre der natürlich deutlich weiter oben. Und natürlich hauen, bei dir wird das genauso gewesen sein, seine Issues neben dem Platz ihn hier auch weiter runter, ehrlicherweise. Weil zur Wahrheit, hast du auch schon richtig gesagt, gehört er ja nun mal, dass ein Teil der Spiele, die er verpasst hat, weil er Probleme mit der Flasche hat, wenn man das so hart sagen möchte, ne? Und danach sich an Steuer zu setzen. Und das kann es nicht sein. Und ich finde deswegen, wenn er bleibt auf Rotation, ist das wertvoll für den HSV. Ich vermute aber fast, dass der HSV ihn einfach auch genau da sieht, wo wir ihn sehen und er deswegen gehen wird, weil er sich da nicht sieht.
Das vermute ich auch, ja.
Ja. Rayan Philipp.
Ja, ist für mich auch ein schwieriger Fall. Ich habe ihn jetzt mal bei Kaderbreite. Was aber auch nur daran liegt, dass er ja seine 5 Tore auch gemacht hat. Die kann man nicht wegargumentieren. Ich finde auch, dass er eher ein unglückliches Saisonfinale gespielt hat. Gegen Leverkusen war es dann nochmal ordentlich. Ne? Da hat er nochmal für ein bisschen Betrieb gesorgt. Zwischendurch waren aber auch immer wieder Spiele dabei, bei denen du gesehen hast, er sieht irgendwie auch so gar keinen Stich.
Ja.
Und deswegen, ich würde ihn gerne bei Rotation haben, aber ich habe ihn jetzt erstmal bei Kaderbreite, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob er als Rotationsspieler so die, also so ein Rösting Lely sieht oder auch ein Dompe, ne? Wir haben es drüber gesprochen, würden, glaube ich, nochmal für anderen Betrieb sorgen als ein Philipp. Also nach dem, was ich jetzt gesehen habe.
Ja, ich habe ihn genau auch da, genau mit der Begründung. Ich habe ihn auch bei Kaderbreite. Der ist der geborene Rotationsspieler eigentlich, auch so mit seinem Tempo, dass er nochmal spät reinkommt. Aber da fremdelt er ja auch unfassbar. Also ich habe das Gefühl, das ist kein guter Einwechselspieler. Aber was mir halt Hoffnung gibt, also ich sag's mal ehrlich, als ich ganz am Anfang in der Tierlist hatte ich den bei maximal zweitklassig nach dieser Saison. Und klar, die Tore sind ein Argument, da hast du recht. Aber der hat super viele Spiele gehabt, wo der nichts gemacht hat für den HSV.
Ja, ja, absolut.
So, und was ihn dann gerettet hat, für mich ist, dass alle Braunschweiger-Fans drunter geschrieben haben, bei immer wenn es um Kritik ging an Philipp, der ist bei uns auch erst im zweiten Jahr aufgeblüht. Und ich hoffe einfach, dass Philipp so ein Typ ist, dass der halt braucht, um sich an ein neues Umfeld anzupassen und dass er deswegen halt vielleicht im zweiten Jahr aufblüht und der ganz schnell hier ganz weit klettert bei uns in den Tierlisten. Das hoffe ich für uns alle, das hoffe ich für ihn auch persönlich. Aber Stand heute ist das jemand, der in Kaderbreite, finde ich, genau richtig einsortiert ist mit seiner Leistung auf dem Platz. So, letzte Flügelspieler, Fabio Baldé.
Den habe ich jetzt wieder bei Rotation. Also das ist, glaube ich, ein Spieler, mit dem man gut als Joker arbeiten kann. Er hatte diese beiden Momente gegen Stuttgart im Hinspiel und gegen Freiburg im Rückspiel. Nun bleibt er so ein bisschen abzuwarten, ob er überhaupt beim HSV bleibt. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn, gehört er eigentlich so in die Reihe der Rotationsspieler.
Ja, ich habe ihn sogar bei erstklassig. Ich finde, mit seinem Entwicklungspotenzial und mit dem, was er mir dieses Jahr schon in der ersten Liga gezeigt hat, ist, weil als der anfing in der zweiten Liga für uns zu spielen, hieß es teilweise von bösen Zungen, der kann ja nur schnell laufen, das ist Jatta 2.0. Und ich finde, das hat er zumindest in der ersten Liga jetzt gezeigt, dass er nicht nur das kann. Er war nicht immer glücklich und er hat auch nicht immer die beste Aktion gehabt oder das beste Spiel, aber teilweise, gerade die schlechten Spiele, gibt es auch teilweise echt Erklärungen, siehe Stuttgart auf der linken Schiene, was einfach nicht seine Position ist. Für mich ist das ein Spieler, der auf jeden Fall erste Bundesliga spielen kann und der auch in der Lage ist, in den nächsten Jahren eigentlich beim HSV sich zum Stammspieler zu entwickeln. Deswegen verstehe Rotation, ich sehe ihn halt ein bisschen höher und habe ihn deswegen bei erstklassig.
Ich würde es auch gerne sehen. Ich glaube aber, dass er auch noch Zeit hätte. Also er könnte noch mal eine Saison als Rotationsspieler mitlaufen.
Voll.
Und trotzdem, ich gebe dir recht, das ist ein Spieler, bei dem du irgendwie merkst, der hat so das gewisse Etwas. Und das haben, also das hat Rösting Lelisit zum Beispiel nicht.
Ja, okay, fair. Ja, du hast recht.
Ich finde das, und das hat auch Dompe irgendwo nicht. Ich finde, er hat irgendwie so eine gewisse Spieleleganz auch, also bei dir jetzt. Mhm. Und ich glaube, wenn der richtig ins Laufen kommt, dann gebe ich dir recht, dann ist das auf jeden Fall ein Spieler, der in der ersten Liga bestehen kann. Mir ist auch noch richtig gut in Erinnerung geblieben, sein Impact im Stadtderby im Rückspiel. Da war irgendwie einer der Einzigen, der diesen Derby-Charakter auch vorgelebt hat.
Das stimmt.
Und er ist gebürtiger Hamburger, das kommt auch noch dazu.
Ja, vielleicht hat er auch so ein bisschen deshalb den Benefit, dass ich ihn noch höher ranke. Kommen wir noch zum Sturm, da haben wir aktuell zwei Spieler. Wir haben Robert Glatzel jetzt erstmal rausgenommen, weil da deutet alles auf einen Wechsel hin. Das macht keinen Sinn, da noch drüber nachzudenken. Wenn er nicht zu Wolfsburg geht, selbst wenn die sich nicht einigen, geht er halt irgendwo anders hin. Der wird den HSV verlassen. Und dann bleiben aktuell Otto Stange und Yusuf Paulsen. Wo hast du sie jeweils, Bent?
Ich habe Stange bei Rotation und Paulsen habe ich tatsächlich bei erstklassig nochmal. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die das immer noch nicht aufgegeben haben, dass das unser Stammstürmer in der ersten Liga wird. Ich würde das gerne sehen. Und ja, das wären sozusagen meine Takes für die beiden.
Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich habe Stange auch in Rotation und ich habe Paulsen in erstklassig. Ich finde, ein Spieler, der jahrelang bei RB Leipzig in einem Top-5-Verein Bundesliga spielt, teilweise auch jahrelang als Stamm und der Champions League spielt, Nationalmannschaft spielt, wird nicht weniger erstklassig, einfach nur dadurch, dass er verletzungsanfällig ist, weil die Spiele, die er gemacht hat, die waren ja richtig gut. Ja. Er hat jetzt eine Phase gehabt, Ende des Jahres, so um Dezember, November rum in der Hinrunde, wo wir alle dachten, okay, jetzt kommt er. Und dann hat er sich direkt wieder verletzt und dann war wieder, ja, aber ich hoffe auch, ich weiß nicht, ob das unser Stammstürmer wird, ich würde vielleicht noch einen holen, aber ein guter Rotationsstürmer für die Bundesliga sehe ich mindestens in ihm, aber der absolute Erstklassigkeit hat. Deswegen ist er für mich bei erstklassig gut einsortiert.
Genau, und bei Otto hat er auch, er kann ja auch dieses Profil des Flügelstürmers so ein bisschen mitbedienen, auch wenn er da jetzt seit seiner Rückkehr, glaube ich, nicht mehr so oft gespielt hat. Ich habe das jetzt nicht in Erinnerung. Aber gerade deswegen würde ich sagen, weil er eben die Neun und auch die beiden Flügelpositionen bekleiden kann, würde ich sagen, ist er auf jeden Fall auch ein Rotationsspieler.
Jetzt noch eine spontane Frage, die mir gerade eingefallen ist an dich, Ben, zum Abschluss dieser Tierlist. Welcher Spieler, glaubst du, hat die größte Gefahr, von denen, die wir weiter oben eingerankt sein, deutlich weiter unten eingerankt zu werden nächstes Jahr? Und welcher Spieler, den wir deutlich weiter unten eingerankt haben, hat das beste Potenzial, aus deinen Augen weiter oben zu sein, wenn wir das nächste Mal diese Tierlist machen?
Finde ich schwierig. Also ich glaube, dass Amoako schon das Potenzial hat, weiter oben einsortiert zu werden. Mhm. Und das Gleiche, also für mich gilt das jetzt auch für Baldi. Du hast ihn ja schon bei Erstklassig. Mhm. Und andersrum, boah, das sind so Drohkulissen, weiß ich nicht, da tut man dann am Ende den Leuten auch Unrecht mit. Ich bin mir nicht so sicher. Also, nee, ich glaube, da würde ich zurückstecken
okay.
wollen.
Also, ist das, okay.
Ich würde hinter den Picks, die ich da habe, würde ich auch stehen.
Alles gut. Dann beantworte ich es auch einmal. Natürlich könntest du jetzt Mario Vuškovic hier nennen. Das wäre natürlich vielleicht der am sexiesten klingende Name. Ich glaube, am Ende ist es auch entweder Amoako, Rössing oder Otto. Ich glaube, zwischen den dreien läuft es ab. Ja, und ich sag trotzdem zwei Namen. Ich sag Paulsen und Jordan. Weil Jordan hat eine sehr gute Rückserie gespielt, eine sehr schlechte Hinserie. Deswegen müssen wir gucken, an welchem Punkt er jetzt ist. Und Paulsen, wenn der jetzt weiter nichts bringt, weil er ständig verletzt ist, würden wir ihn halt auch weiter unten einranken, ne?
Klar, also wenn das mit den Verletzungen jetzt so weiterläuft, wie das in der vergangenen Saison war, dann ist es ja Rotation maximal, weil
es absolut
anders geht. Aber ja, ich würde es ihm und auch allen HSV-Fans wünschen, dass es nicht so läuft.
Das stimmt. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir beide gehen jetzt gleich WM gucken. Ich hoffe, ihr alle da draußen habt ein schönes Eröffnungsspiel gehabt, wenn ihr es geguckt habt. Freut euch auf die WM. Oder wenn ihr euch nicht freut, freut euch darauf, dass der HSV im Juli zurückkommt. Die ersten Testspiele werden ja jetzt so langsam auch verkündet. Wir werden da so ein bisschen drüber sprechen, wenn so ein bisschen das kompletter ist, das Bild, und es nicht so jetzt ein Spiel ist. Und sage dann an der Stelle, ich habe nichts mehr. Kurz und schmerzlos. Hast du noch was, Ben?
Ja, ich habe noch Tim Ottenberg bei Merlins Mann einsortiert. Das habe ich.
Ja, boah. Dann möchte ich jetzt auch noch Ben Strebel bei Merlins Mann einsortieren. Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, du alter Romantiker, du. Jawohl. Sehr schön. Dann wir sortieren uns einfach selber auch da ein. Und wir sortieren natürlich euch alle bei Merlins Mann ein, die hier regelmäßig diesen Podcast hören.
Auf jeden Fall.
Das ist jetzt der Award für alle, die bis zum Ende der Folge gehört haben. An der Stelle. Gut, Ben. Darüber hinaus noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, dann wäre ich aus. Wir können zumachen.
Wunderbar, dann machen wir doch zu. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.